Wir sind in Psalm 47 angekommen. Den wollte ich letzte Woche eigentlich schon machen, aber bei 46 hatte ich wieder so viel zu erzählen. Ich hoffe, ich schaffe diesmal mindestens 2 Psalmen. Aber ich garantiere natürlich für nichts. Es tut mir leid. Diejenigen, die dann die Aufnahme hören, die werden sehen, ob ich es dann geschafft habe oder nicht. Nämlich direkt, wenn der Titel jetzt zu singen ist. Okay. 47 fängt wieder an mit dem ersten Vers, ein Psalm der Söhne Korach vorzusingen. Also all das Übliche, gerade nochmal bei Korach eben, der rebelliert hat, aber seine Söhne haben nicht rebelliert, zumindest die, die überlebt haben. Und darum hat Gott auch gesagt, ihr müsst nicht um der Sünde eures Vaters willen sterben. Vers 2. Schlagt froh in die Hände alle Völker und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall. In die Hände schlagen bedeutet klatschen. Klatschen ist eine ganz wichtige Lobpreiswaffe. Warum? Ich weiß nicht, wie viele von euch mit Jagd was zu tun haben, beziehungsweise auch die sich auskennen mit alter Militärtaktik. Also gerade, also wenn ihr euch so alte Filme anguckt, wie alle alte, in Anführungszeichen, also Filme, die in einer früheren Zeit spielen, wie zum Beispiel Der Patriot mit Mel Gibson. Da treten die vom Heer auf mit Musik dazu. Da ist ein Trommeln und so weiter, das hilft zum einen zu marschieren und zum anderen soll es aber ganz klar machen, unsere Musik, unser Heer soll jetzt darüber hinaus. Was bei der Jagd zum Beispiel ist, man macht den Lärm und vertreibt das Wild vor sich, jagen möchte. Also man schreckt es auf und wenn es sich dann regt, dann kann man drauf schießen. Also das ist einer der Gründe fürs Klatschen. Also ich klatsche beim Lobpreis oder auch, das dürfte ich tatsächlich auch so machen, beim Gebet. Einfach klatschen und Gott dafür danken, was er tut. Und das schreckt den Feind auf. Mitunter kommt es dann gegen einen, aber das Gute ist, dann weiß ich, dass der Feind aufgeschreckt ist und dann kann ich ihn besonders erledigen. Und zwar wie? Mit dem Wort Gottes. Ich klatsche. Klatschen ist auch nochmal, wenn man das so richtig schön weit macht, dann ist es auch noch Sport. Es hilft, dass die Hände durchblutet werden und alles mögliche, also es hilft, dass man wacher wird. Und es ist auch nochmal etwas, ich kann ganz schwer ein Schwert und Schild in der Hand halten, wenn ich klatsche. Das ist wieder so etwas wie die Hände heben und alles Mögliche, dass ich mich komplett Gott ergebe, dass ich sage, ich kann mich selber gar nicht verteidigen, das musst du machen. Und das Schöne ist, wenn man sich ganz Gott hingibt, und wirklich sagt, ich kann da ja nichts machen und ich mache jetzt auch nichts, es sei denn, du mir sagst mir, dass ich etwas tun soll, dann nutzt Gott das und dann kann er viel, viel besser arbeiten. Also wenn man das sät und so weiter, was man am liebsten hat, dann kriegt man am meisten wieder raus. Also ganz berühmtes Beispiel ist eben tatsächlich Abraham, der bereit war, Isaak zu säen, eben als Opfer. Das hatten wir bei Psalm 20 schon ein bisschen, dass halt Opfer und Säen gewissermaßen ähnlich sind, dadurch, dass man halt die Opfertiere oder auch die Erstlingsfrucht und so weiter durch Geld ersetzen kann, was dann eben als Opfer auch gilt und dann aber auch als Säen und alles Mögliche. Und es zeigt Gott, ich gebe mich dir ganz hin. Und als Abraham das gemacht hat, hat er eben auch gesagt, ich gebe dir meine Zukunft. Ich gebe dir das, was du mir selber versprochen hast, und ich gebe es dir so hin, weil ich dir vertraue, dass du mich trotzdem mit deinem Wort versorgst. Und dann kann Gott helfen. Und er hat Abraham das Versprechen viel, viel größer gemacht, als es vorher schon war. Ihr dürft euch gerne mal durchlesen, wie die Verheißungen sind. Also 1. Mose 12, 1. Mose 15, ich glaube 13 ist auch ein bisschen drin, dann 1. Mose 17 und dann 1. Mose 22. Wie sich die Verheißung steigert und gerade nochmal so richtig hoch gesteigert dadurch, dass Abraham Isaak geopfert hat. Und an dem Punkt gerade nochmal, im Judentum sagt man die Bindung Isaaks. Das Interessante ist aber tatsächlich, der Hebräerbrief sagt, Abraham hat Isaak geopfert. Also, Der Hebräerbrief ist ja auch von Juden geschrieben, von einem Juden, wahrscheinlich Paulus, sage ich mittlerweile zumindest. Und er sagt tatsächlich, ne, Abraham hat Isaak geopfert, auch wenn er nicht ganz bis zum Ende gekommen ist. Aber Gott hat das schon komplett so gesehen. So, schlagt in die Hände alle Völker, also alle Völker sogar, nicht nur Israel, sondern alle Völker, jauchzet Gott mit fröhlichem Schall. Es muss nicht schön klingen. Das ist auch manchmal wieder so praktisch zu wissen. Also natürlich, es freut die Leute in der Gemeinde wesentlich mehr, wenn jemand vorne ist, der gut musizieren kann. Und das hilft auch mitunter, dass man sich darauf konzentrieren kann, was man da eigentlich singt. Macht aber nichts für Gott. Gott sagt mir jetzt fröhlicher Lärm. Ich mag fröhlichen Lärm, ich mag fröhlichen Schall. Macht ruhig einfach Lärm für mich. So wie ein kleines Kind die Köpfe zusammenhaut, das reicht Gott. Wenn es aus vollem Herzen ist. Und natürlich, dann darf man sich trotzdem die Mühe geben und sagen, ich möchte es schön warm machen und alles, aber fröhlicher Lärm, passt. Vers 3, denn der Herr, der Allerhöchste, ist heilig. Ein großer König über die ganze Erde. Ganz zuerst das allerletzte Wort. Erde kann auch Land heißen. Also, dass Gott über das ganze Israel herrscht. Weil das Wort Eretz kann Land und Erde bedeuten. Also, der Herr ist der Allerhöchste. Der Herr erst nochmal der Bundesname für Gott, ne? Der Gott, der sich Mose geoffenbart hat und der dann auch sein Volk erlöst hat, dann ist der Allerhöchste, über den nichts geht. Und das spielt auch nochmal zusammen mit dem, was Paulus ja über Jesus schreibt in Philipper 2, Vers 5 bis 11, dass Jesus jetzt den höchsten Namen hat. Jesu Name ist über allem. Haben wir heute gesungen, Jesus höchster Name. Dieser höchste Name ist über allem und daran muss sich auch alles beugen. Also ganz egal, was mein Problem ist, ich komme bei dem Problem an und sage, Problem, im Namen Jesu musst du dich beugen und du musst raus. Dann wird sich das Problem mitunter wehren und wie auch schon, ne, gerade eben bei Vers 2 mit dem Klatschen, wird sich vielleicht nochmal dagegen stemmen, aber dann merke ich besonders, ah ja, es wirkt. Auch wenn es erstmal schlechter zu werden scheint und dann trotzdem beizubleiben und sagen, nein, der Name Jesus ausgesprochen, raus. Der Allerhöchste, er ist heilig. Heilig bedeutet, er ist ganz anders. Er ist abgesondert. Er ist nicht wie wir. Und auch obwohl er geworden ist wie wir in Jesus, ist er doch nicht wie wir, weil er eben ohne Sünde war. Er ist versucht worden wie wir in allen Dingen, aber er ist ohne Sünde geblieben. Und darum kann er uns halt auch vor Gott vertreten. Er ist ein großer König über die ganze Erde oder das ganze Land eben. Das ist nochmal ganz wichtig. Gott ist der König Israels. Also, ne, als Samuel alt war, haben ja die Stammesfürsten Israels gesagt, setz uns einen König über uns, wie alle anderen Völker ihn haben. Israel hat seit jeher das, dass sie sagen, wir wollen sein wie alle anderen Völker und das hat die Gemeinde ganz genauso. Wir wollen sein wie alle anderen. Wir haben ein Problem damit, dass Gott uns erlöst hat, uns als erwählt hat, dass wir heilig sein sollen und damit anders sein sollen. Wir wollen sein wie alle anderen. Mit dem Bonus, dass wir in den Himmel kommen, aber wir wollen trotzdem sein wie alle anderen. Und Gott sagt, nee, ist nicht. Und das hat mit Verhaltensmustern zu tun, was ich sein lassen soll, was ich aber auch tun soll. Und tatsächlich auch mit Privilegien und anderen Sachen, die ich damit auch unter den Teppich kehre. Aber eben auch Gott ist der König über alle Lande. Er ist der König. Der König ist der, der herrscht. König heißt der, der die Macht hat. Also auch, das habe ich vor ein paar Wochen mal gehabt, ich weiß gar nicht mehr, über welchen Teil es war, auch ein Präsident oder Kanzler ist König, nach biblischer Definition. Auch eine Demokratie, die ja irgendwie doch nicht so eine mit Monarchie was am Hut hat, also es sei denn, es ist eine konstitutionelle Monarchie wie in England, aber auch, obwohl sowas dann stattfinden kann, ist eine Demokratie trotzdem mit einem König versehen, nämlich der, der die Macht hat. Gott ist der, der Macht hat. Der große König und der größte König sogar über die ganze Erde. Er beugt Völker unter uns und Völkerschaften unter unsere Füße. Wer sind wir in dem Fall? Also uns und unsere Füße. Das ist Israel. Und ultimativ wir als Gemeinde. Warum? Weil Jesus das ultimative Israel ist. Das finden wir in den sogenannten Gottesknechtsliedern, also Jesaja 49 ganz besonders, da heißt es nämlich, du bist mein Knecht Israel. Aber da wird klar, da wird nur ein Einzelner angeredet, nicht das ganze Volk. Und dieser eine, in dem sind wir. Und darum sind wir auch die, unter die die Völker gebeugt werden. Beziehungsweise wir sind auch Teil dieser Völker. Weil wir nämlich als Teil der Völker, als Teil der Heidenwelt, unter Jesu Füße gekommen sind, in dem Sinne, dass wir unter sein Kreuz kommen und sagen, du bist für uns geopfert worden. Und wir kommen zu deinem Kreuz und nehmen das auch für uns in Anspruch. Er erwählt uns unser Erbteil, die Herrlichkeit Jakobs, den er lieb hat. Das Erbteil, nochmal für Israel, ist das eben der Teil, wo die einzelnen Stämme gelebt haben, wo dann die einzelnen Familien ihre Sachen hatten. Dieses Erbteil, das nie aus der Familie raus darf, maximal für 50 Jahre. Bis das Erlass ja kommt. Und Jesus sagt in Lukas 4, als er Jesaja 61 zitiert, dieses Erlassjahr, das ist jetzt mit mir da. Und dieses Erbteil spricht geistlich von dem, was wir in Jesus haben. Also all den Segen, der in Epheser 1, Vers 3 erwähnt wird, alle Segen in den himmlischen Örtern, die dann ein bisschen ausgeführt werden in den nächsten Versen, aber die eigentlich alles beinhalten, was die ganze Bibel sagt. Also überall, wo ihr eine Verheißung oder eine Realität findet für einen jemanden aus dem Gottesvolk, insbesondere für den Gerechten, darauf ist in Jesus das Ja. Also ich frage, gilt es mir? Bin ich in Jesus? Dann gilt es mir. Und zwar die Verheißungen von Verfolgung, die mit Spott anfängt und dann bis zum Märtyrertum gehen kann, bis zur vollständigen Versorgung in dieser Welt, beziehungsweise bis hin heißt ja eigentlich ein bisschen die Ewigkeit und dazwischen heißt die komplette Versorgung. Die Herrlichkeit Jakobs, den er lieb hat, das ist hier nicht das Wort Herrlichkeit, was ich ursprünglich gedacht hatte, sondern es ist hier eher ein Wort, das spricht von der Krone. Also im negativen Sinn kann es von Stolz reden. Also das Erbteil ist Jakobs Krone in dem Sinne, dass Gott sagt, ich gebe dir diesen Schmuck. Dieser Schmuck, der immer bei dir bleibt. Also so wie die Krone immer beim König bleibt, beziehungsweise bleiben soll, so ist das Erbteil immer beim Volk Gottes. Und eben das geistliche Erbteil, das immer bei uns bleibt. Das Jakobs Herrlichkeit ist, nicht Israels Herrlichkeit. Jakob, der Betrüger, dem Gott trotzdem verheißen hat, ich segne dich. Ist immer wieder schön, das zu wissen. Da, wo ich immer noch so ein Sünder bin, obwohl ich doch eigentlich schon gerechter bin in Jesus, da gibt er mir trotzdem die Herrlichkeit, nämlich sein Erbteil. Es hat nichts mit mir zu tun. Es hängt allein mit Gottes Gnade zusammen. Das, was wir am Ende von Psalm 44 hatten, mache dich auf, Herr, und hilf uns und errette uns um deiner Güte willen. Nichts, was ich vorher gemacht habe, sondern alles das, was Jesus mir gegeben hat. Kommt jetzt ein Seela, das ist ein Musikstück eben. Ihr dürft gerne jetzt eine Pause machen, ein Musikstück anmachen und das überlegen, was ich da dann erzählt habe. Oder wir gehen direkt weiter. Gott fährt auf unter Jauchzen, der Herr beim Hall der Posaune. Posaune ist nicht das Musikinstrument, das wir heute im Posaunenchor haben. Es ist auch nicht wie im Englischen die Trompete, sondern es ist das Schofarhorn. Also Widderhorn und mit unserem ganz langes Widderhorn, das man halt zu bestimmten Zeiten geblasen hat. Also ganz besonders, wenn das neue Jahr anfängt. Das ist also das, und zwar nicht das neue Jahr nach religiöser Zählung, sondern nach weltlicher Zählung. Das ist dann 6 Monate danach. Also neues Jahr religiöse Zählung ist um das Passafest herum, also jetzt ungefähr. War vor 2-3 Tagen. Wir haben jetzt gerade frisch Neumond gehabt. Und das andere ist dann in 6 Monaten, also so im September, Oktober, also jetzt halt von jetzt aus gesehen im September, wenn Rosh Hashanah ist, also das Fest des Posaunenblasens. Beim Posaunenblasen ist auch aber tatsächlich etwas mit diesen silbernen Posaunen, die Mose hat machen lassen, wenn das Volk aufbrechen sollte. Und dann hat Mose auch immer deswegen dann gerufen, brich auf, Herr. Und das schlage ich mir schnell auf, falls ihr es auch lesen wollt. Ganz am Ende von Kapitel 10 ist es. Da ruft Mose nämlich immer, wenn sich die Wolke erhebt oder wenn die Lade aufbricht. Herr, steh auf, lass deine Feinde zerstreut werden, alle, die dich hassen, flüchtig werden vor dir. Und wenn sie sich niederließ, so sprach er, komm wieder, Herr, zu der Menge der Tausende in Israel. Also, das Auffahren bedeutet, Gott bricht jetzt auf. Das Volk bricht auf mit Gott. Und dann ist das aber auch, also das sind die Silberposaunen, die vom Volk aufbrechen sprechen. Und wenn wir nochmal zum Schofar zurückkommen, also zum Nicht-Silbernen, hat auch nochmal mit dem Jubeljahr zu tun. Dass man eben zum Jubeljahr besonders nochmal das Posaunenblasen gemacht hat. Dass man gesagt hat, jetzt fängt dieses gnädige Jahr des Herrn an, bei dem Gott uns erlöst von allem, was wir uns selber eingebrockt haben und was uns eingebrockt wurde. Also totale Befreiung. Und nicht nur Befreiung, sondern auch Wiedererstattung. Wiedererstattung heißt bei Gott, es gibt noch mehr drauf. Lob singet Gott, lob singet unserem Könige. Viermal das Wort Lob singet. Shiru, Shiru, Ladonai. Nein, Shiru, Shiru, Elohim. Shiru, Shiru, Lamalkeinu. Heißt es auf Hebräisch. Ich mag Hebräisch einfach zu sehr. Also, singet. Singen, singen, singen. Und singen, wie gerade eben schon gesagt, singen muss nicht schön sein. Singen kann aber sogar bedeuten, dass ich einfach mir die Texte vorsage. Also, es muss nicht unbedingt mit Melodie sein. Aber es darf auch eine erfundene Melodie sein. Es darf natürlich die Melodie sein, die das Lied dann direkt hat. Alles Mögliche kommt dazu. Aber singen. Dass mein Herz singt und fröhlich dabei ist. Warum? Denn der Herr ist König über die ganze Erde, also oder auch für das ganze Land. Lob singet ihm mit Psalmen. Und da gehe ich mal in die andere Richtung in der Bibel. Also wir hatten jetzt Rückblättern auf Mose und jetzt blätter ich vor zum Kolosserbrief. Bitte fasst um Verzeihung, dass ich jetzt so lange blättere, aber eigentlich dann doch nicht. Ihr dürft ja auch selber mit aufschlagen. Kolosser 3, da heißt es in Vers 16. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Also, das Wort Christi bedeutet, alles, was in der Bibel steht, und zwar auf Jesus Christus hin gedeutet. Beziehungsweise nicht nur gedeutet, sondern auch ausgedeckt. Gedeutet hat bei uns im Deutschen eher so dieses Schmankerl, dass man sagt, ja, das wird jetzt dahin gebogen. Und dann heißt es übrigens auch noch in Epheser 5, da gehe ich auf, ab Vers 18. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Leben folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt, spielt Gott dem Herrn in euren Herzen und sagt Gott dem Vater alle Zeit für alles Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und danach folgen übrigens in beiden Briefen ähnliche Listen, die sind ziemlich identisch von dem Inhalt. Und das eine unter der Überschrift des Wortes Gottes oder des Wortes Christi, und das andere unter dem Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist wirkt dort, wo ich das Wort Jesu groß mache. Wo ich von Jesu Leben, Sterben und Auferstehen rede, da ist der Heilige Geist drin. Das sind die Psalmen. Und das dann eben sich ermuntern und ermutigen und alles Mögliche. Ich mache mir Mut. Und das müssen nicht nur die Psalmen von hier sein. Also die Reformierten haben das sehr strikt ausgelegt und gesagt, es dürfen nur die 150 Psalmen sein, wobei es halt auch an anderen Stellen in der Bibel Psalmen gibt, aber Lieder, die natürlich dann mit der Bibel übereinstimmen. Das sind die Lieder, mit denen ich mich ermutigen darf. Und das Ermutigen muss nicht unbedingt nur heißen, dass ich mir Mut mache, sondern auch nochmal sage, so, jetzt reiß dich zusammen. Das ist auch ein Ermutigen. Vers 9, Gott ist König über die Völker. Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Der Thron im Tempel in Jerusalem, der Tempel als Bild für den himmlischen Tempel, in dem Gott halt thront. Und gerade wenn ihr das Buch der Offenbarung mal liest, ich weiß nicht, wie oft ihr da schon durchgekommen seid, aber auf alle Fälle, Gott wird ganz oft dort als auf dem Thron dargestellt. Und Jesus sitzt mit ihm auf dem Thron. Das passt auch mit Markus 16 zusammen, ganz am Ende des Buches. Und alles mit dazu. Jesus sitzt auf dem Thron, Gott sitzt auf dem Thron und wer auf dem Thron sitzt, der regiert. Der hat die Herrschaft und der hat das letzte Wort. Dessen Wort muss eingehalten werden. So stark ist das im Orient. Das ist natürlich bei unseren Königen, also ne, Kanzler und Präsident und was auch immer, nicht ganz unbedingt so. Da muss das Parlament mit ran und was sonst auch. Aber Gottes Wort ist eindeutig Gesetz. Also da war Nebukadnezar am nächsten dran an diesem Ganzen, weil sein Wort war Gesetz und er konnte sein Wort so rum und so rum, auch wenn Gott das nicht macht, das wäre eher Allah. Aber auf alle Fälle, Gott ist König über die Völker. Er ist dann auch derjenige, der die anderen Könige einsetzt. Er ist der König der Könige und darum ist auch alle Obrigkeit von Gott eingesetzt. Also ganz gleich, welche Obrigkeit, ob das die Eltern der Kinder sind, ob es die Chefs sind auf der Arbeit, ob es die Gemeindeleitung ist, ob es die Ministerpräsidenten, Kanzler oder Könige oder was auch immer sind. Alles ist von Gott eingesetzt. Auch da, wo wir meinen, wir seien so selbstbestimmt, dass wir ja in der Demokratie alles selbst bestimmen können, aber Gott lenkt trotzdem die Herzen der Menschen und setzt das trotzdem ein. Manchmal so unpraktisch, aus unserer Sicht. Aber andererseits wieder, ne? Ganz gleich, wie ein Wahlergebnis ausgegangen ist, Jesus ist auf dem Thron. Und ich bin ja nicht mehr zuerst Bürger dieses Landes, sondern ich bin Bürger des Himmelreiches. Und darum gilt mir auch alles, was ein Himmelsbürger an Privilegien hat. Und wenn es mir in meinem Land als irdischer Bürger schlecht geht, aus irgendwelchen Gründen, also Hungersnot oder Wirtschaftskrise oder was auch immer, dann weiß ich, dass ich vom Himmel versorgt bin. Also sollte ich das wissen und darf mich auch darauf verlassen, dass mein himmlischer König, der gleichzeitig mein Vater ist, mich versorgt. Lasst euch das besonders gerne mal auf der Zunge zergehen. So, wir sind in Vers 10. Die Fürsten der Völker sind versammelt als Volk des Gottes Abrahams. Denn Gott gehören die Starken auf Erden, er ist hoch erhaben. Das ist etwas, das sich ganz krass darin findet, in der Geschichte vom Hauptmann von Kapernaum. Matthäus 8 und Lukas müsste Kapitel 5 sein, da bin ich mir gar nicht mehr ganz sicher. Aber auf alle Fälle, da kommt dann dieser Spruch rein, der ist Anfang des Jahres immer Wochenspruch, es werden kommen von Osten und Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Was heißt das? Im Judentum sagt man, wir haben am Ende mit Abraham ein großes Festmahl im Paradies. Deswegen ist es so wichtig, dass der Lazarus in Abrahams Schoß kommt. Abrahams Schoß bedeutet, er hat den Ehrenplatz. Und dann kommen die Völker auch alle dazu. Die Fürsten der Völker sind versammelt. Und zwar als Volk des Gottes Abrahams. Plötzlich sind die Fürsten der Völker adoptiert. Nicht in dem Sinne, dass alle Fürsten plötzlich sich bekehren. Aber dass Gott die, die sich bekehren, plötzlich zu Fürsten der Völker einsetzt. Also, ich bin einer der Fürsten dieser Völker. Wir werden am Ende herrschen. Aus allen Völkern heraus und kommen wir dann an die Tafel Abrahams und dürfen dort mit zu Tisch sitzen. Also es ist natürlich wichtig, dass wir für die Mächtigen beten, dass die auch gerade vom Heiligen Geist erfüllt sind. Insbesondere die übrigens, die uns nicht passen. Bei denen wir denken, dass Hopfen und Malz verloren, aber bei Paulus war das auch der Fall, bis Jesus ihm begegnet ist. Und dann zu wissen, ja, wir sind als die Fürsten der Völker, als Volk des Gottes Abrahams, nämlich hineingepfropft in den edlen Ölbaum, sind wir Teil dieser Scharen, die an diesem Festmahl teilhaben. Gott gehören die Starken auf Erden, er ist hoch erhaben. Also nochmal, Gott ist der Höchste über allen. Wunderbar, ich bin schnell durchgekommen durch den Psalm. Psalm 48. Ein Psalm liest der König Korach. Alles dazu gesagt, ne? Groß ist der Herr und hoch zu rühmen in der Stadt unseres Gottes auf seinem heiligen Berg. Das ist ein sogenannter Zionspsalm. Zion hat verschiedene Bedeutungen durch die Bibel hindurch. Ursprünglich ist Zion der Berg, an dem die Stadt Jerusalem sitzt, der Tempelberg. Später ist Zion auch die Davidsstadt geworden. Man ist halt, also der Tempelberg ist übrigens, also der Tempelberg ist übrigens auch Moria. Das ist dann je nachdem, wo man herkommt, also von welcher Tradition. Also bloß, falls ihr euch jetzt zu sehr verwirrt habt. Aber Zion ist eben der Tempelberg. Zion ist die Stadt Davids, also gerade die Altstadt, die wird heute auch noch gern Zion genannt. Dann wird Zion allgemein bezeichnet als das Heilige Land. Also Zionismus bedeutet nicht nur, dass alle nach Jerusalem gehen, sondern Zionismus bedeutet, wir ziehen zurück in das verheißene Land. Und übrigens, wenn ihr heute nach Jerusalem geht und fragt, wo ist denn der Berg Zion, dann verweist man euch auf einen Hügel daneben. Da ist die sogenannte Dormitio drauf, ein Kloster. Der Hügel ist übrigens trotzdem wichtig, weil da ist das Obergemach, wo die Jünger dann versammelt waren, also zum Passa und auch zum Pfingsten. Auf alle Fälle, dieser Berg wurde dann, als die Stadt Jerusalem dann Aiella Capitolina hieß und die ersten Christen da waren, die haben nicht genau gewusst, wo und wie, was und überhaupt, die haben den Berg dann Zion genannt. Beziehungsweise auch deswegen Zion, weil sie gesagt haben, da ist ja der Heilige Geist runtergekommen und ist in seinen neuen Tempel gezogen. Also, wer heute nach Jerusalem geht und nach Zion geht, der geht auf den, ein Bibelschullehrer aus der Schweiz nennt den gern Zion 2. Aber Zion 1 ist eben der Tempelberg. So. Groß ist der Herr und hoch zu rühmen in der Stadt unseres Gottes auf seinem heiligen Berge. Groß, eben größer als alles. Ganz wichtig, das zu wissen. Ganz gleich, was mein Problem ist, Gott ist größer. Und ganz gleich, wie groß der Berg vor mir ist im Vergleich zu Gott, ist dieser Berg nur ein Ameisenhügel oder vielleicht sogar ein Maulwurfshügel. Und das ist sehr wichtig, sich das nochmal bewusst zu machen. Was ist mein Problem und was ist der Gott dagegen? Und dann darf ich zu dem Berg reden und sagen, wirf dich ins Meer. In der Stadt unseres Gottes auf seinem heiligen Berge. Also der heilige Berg ist eben der Zion, auf dem er gesagt hat, da ist der Tempel und da wohne ich. Schön empor ragt der Berg Zion. Daran freut sich die ganze Welt. Welt kann wieder auch das ganze Land einfach bedeuten. Ne? Aber wir dürfen auch gerne wirklich sagen, auch von der Christenheit her, es freut sich alle Welt, weil der Berg Zion so schön emporragt. Berg ist natürlich jetzt unterschiedlich. Ne? Also für jemanden, der von der Küste kommt und der vielleicht eine Hügel kennt, ist der Zion ein Berg. Die meisten Berge, die in der Bibel erwähnt werden, sind eher Hügel. Und mitunter schon kleiner als die hier. Und ich habe einen Mitbewohner gehabt, der kommt vom Bodensee. Und der hat also zum Beispiel in der Dormitio auch ein Studienjahr gehabt. Und sagte er zu mir, als wir gemeinsam in Tübingen dann wieder waren, also wir haben vorher in der WG gehabt und haben uns in Tübingen wieder getroffen. Und dann sagt er zu mir, ich möchte später in Jerusalem leben. Weil nämlich nach Jesaja 2 der Zion der höchste Berg der Welt sein wird. Und du weißt ja, was für ein Hügel das allein das nur ist. Und dann, aha, und wenn der Zion mal der höchste Berg wird, also dann wird die ganze Welt komplett flach. Also daran freut sich die ganze Welt. Und zwar daran, dass eben der Zion schön aufragt, weil Gott dort wohnt. Das ist die Schönheit. Der Gottesberg fern im Norden, die Stadt unseres großen Königs. Fern im Norden. Da gibt es, in Jesaja was ein Text, der dann übertragen vom Teufel spricht, der halt auch im hohen Norden auf dem Götterberg sitzen will. Und viele sagen, das ist so ein hoher Berg im Norden, ähnlich wie der Olymp im Norden Griechenlands. Muss es von dieser Übersetzung hier aber eigentlich gar nicht sein. Also Yarketzafon heißt, wird hier übersetzt fern im Norden, kann auch einfach bloß heißen, also am Rand im Norden. Und zwar am Rand wovon? Am Rand der Stadt. Weil Jerusalem eben von Süden den Berg raufwächst. Und oben an der Spitze steht der Tempel und daneben der Königspalast, den Salomo gebaut hat. Also, wenn wir von dem Alten her gehen. Weil das neue Jerusalem zu Jesu-Zeiten auch schon hatte halt schon mehr drumherum. Aber der Berg im Norden, am Rand im Norden, war halt der oben am Rand Jerusalems war. von dem es dann runterging ins Tal der Söhne Hinnom, wo dann Benjamin anfing und alles Mögliche. Die Stadt des großen Königs. Und zwar ist damit nicht der Davidsohn gemeint, außer man redet von Jesus, dem Sohn Davids. Gott ist in ihren Palästen. Wer ist sie? Also tatsächlich ist ein Singularverb im Deutschen. Zion. Zion wird gerne als Frau bezeichnet. Städte sind Frauen in der Bibel. Also weil das Wort ihr im Hebräischen ist ein weibliches Wort. Und deswegen redet man gerne von ihr. Also Gott ist in ihren Palästen. Warum Paläste? Weil der Tempel Gottes Palast ist und der Palast des Königs ist. Und der König ist der Gesalbte des Herrn und der hohe Priester ist auch der Gesalbte des Herrn. Beide sind Messias. Und dann, Gott wohnt in den Palästen, er ist bekannt als Schutz. Auch nochmal wunderbar. Und dann hört euch gerne nochmal das an, was wir letzte Woche zu Psalm 46 hatten und lest den auch noch gerne durch. Und dann, guckt mal, also der Schutz, in dem ich drin bin. Also dürft auch gerne Psalm 91 mit da reinnehmen. Und ein Schutz ist nur dann richtig gut für mich, wenn ich drin bleibe. Also der Teufel will ja alles Mögliche immer wieder versuchen, um mich rauszulocken aus dem Schutz Gottes. Und der Schutz ist da, er ist für mich, dass ich Gottes Wort für mich akzeptiere. Gottes Wort gilt mir. Also alles Mögliche eben, ich bin sicher in Gott und so weiter. Ich bin sicher in Jesus Christus. Und dann kommt das mit hinein. Gott ist mein Schutz. Ich muss in ihm bleiben, in seinem Wort und alles Mögliche. Und der Teufel versucht eben, auf Teufel komm raus, beziehungsweise halt auf, ne, Gottes Kind kommt raus, mich da rauszuholen, aus dem Schutz des Wortes Gottes. Aber wenn ich nicht weiß, dass ich in Jesus bin, komme ich viel schneller raus, vor allem wenn ich nicht weiß, was ich in Jesus habe. Gerade jetzt wieder in unsicheren Zeiten ist es ganz wichtig zu wissen, Gott ist mein Schutz und er ist derjenige, der mich rausholt aus dem Ganzen, beziehungsweise in dem ich sicher bin, dass mich nicht treffen kann, wie die Arche von der Flut getroffen wurde und nichts passieren konnte, für alle, die drin waren. Drin bleiben in Jesus, dann ist er mein Schutz und da kann er mir dann auch alles geben, was ich irgendwie nach allem, was äußerlich ist, verloren habe. Und solange ich mir des Schutzes Gottes bewusst bin und auch wirklich mich daran festhalte, da kann er was machen. Sobald ich aber sage, oh, vielleicht doch nicht, und dann kommt der Teufel gerne an und sagt, guck mal, bringt gar nichts, Jesus zu vertrauen, dann laufe ich mitunter raus und der Teufel kann mich genau erwischen. Vers 5. Denn siehe, Könige sind versammelt und miteinander herangezogen. Sie haben sich verwundert, als sie solches sahen. Sie haben sich ersetzt und sind davongestürzt. Zittern hat sie erfasst, wie Angst eine Gebärende. Ja, mach ich kurz da, weil dann kommt der Perspektivwechsel. Also Könige, die ganz oft Jerusalem belagert haben. Also ganz berühmt ist Sanherib, beziehungsweise General Rabschake, also der König von Assyrien. Und auch andere Könige haben sich um Jerusalem versammelt, aber haben immer wieder merken müssen, nee, wir müssen weg von hier. Und also besonders krass finde ich dieses, sie haben sich gewundert. Wundern heißt tatsächlich mitunter, man hat etwas Wundersames gesehen, was einen aber auch erschreckt. Also es muss nicht nur sein, oh, sondern oh. Und deswegen auch Zittern hat sie erfasst, Angst wie eine Gebärende. Da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Wenn ihr bei den Geburten eurer Kinder dabei wart, die Männer zumindest, ne, die Frauen waren vielleicht auch dabei, da könnt ihr mehr dazu sagen. Das lasse ich jetzt einfach mal. Aber es wird tatsächlich häufiger auch gebracht, also zumindest ganz hilflos. Weil auf einmal so viel Schmerzen reinkommen und dann, es kommt was anderes hinein. Jetzt Perspektivwechsel, Vers 8, du zerbrichst die großen Schiffe durch den Sturm vom Osten. Also Osten kommt aus der Wüste raus, großer heftiger Sturm und die Schiffe zerbrechen, also Habt ihr vielleicht schon mal solche Schiffe gesehen, die dann halt da auf dem Mittelmeer fahren? Also gefahren sind früher. Das sind keine kleinen Boote gewesen. Das sind große Dinger gewesen. Also die Griechen hatten auch, also hatten sogar noch größere, aber schon die Phönizier hatten ganz große. Das war die erste große Seefahrermacht der damaligen Zeit. Und die Schiffe werden einfach zerbrochen. Und das Zerbrechen bedeutet so, wie man Zahnstocher zerbricht. Knack. Durchgebrochen. So zerbricht Gott die Schiffe durch den Sturm vom Osten. Also Gott schickt einfach diesen Wind, der dann halt die Wellen so hoch macht und die Schiffe zerbrechen. Und ja, hinüber damit. Was auch nochmal heißt, Gott kann so schreckliche Dinge tun gegen die Gegner des Volkes. Und die wollen halt das Volk niedermachen, aber wenn das Volk drin bleibt in der Stadt und sagt, Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, oder wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht oder meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Du bist der Ort, auf den ich mich zurückflüchte. Und dann darf ich das erleben, dass Gott schützt. Und dass er eben alle Feinde kaputt macht. Braucht manchmal ein bisschen. Vers 9. Wie wir es gehört haben, so sehen wir es. An der Stadt des Herrn Zebaoth, an der Stadt unseres Gottes, Gott erhält sie ewiglich. Da verweise ich nochmal hier mit dem, wie wir gehört haben, sehen wir es, verweise ich auf meine Predigt vom letzten Sommer, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung, Offenbarung 10, Vers, 19, Vers 10, oder mein Titel war da eben Zeugnis, Wiederholung, Reaktion, yeah! Weil das, was Gott schon einmal gemacht hat, das kann und will er wieder tun. Das, wo Dinge gestorben sind in meinem Leben, da geht er gerne darauf ein, dass er es wieder zum Leben erweckt. Es gibt drei schöne Predigten von David Wilkerson, The Death of a Promise. Keine Ahnung, ob es die auf Deutsch gibt, aber wenn ihr nicht des Englischen fähig seid, dann kann man auch Untertitel eingeben. Ihr fragt gerne mich oder jemand anderen mal nach, wo man das denn genau einstellen kann. Das hängt davon ab, ob man vom Handy oder vom Computer aus rangeht. Und dann übersetzt er das auch. Dann könnt ihr wenigstens die Predigt mitlesen. Und da kommt es eben auch ganz viel, dass ein Versprechen mitunter erstmal sterben muss, aber dass es Gott trotzdem einhält. An der Stadt des Herrn Zebaoth, der Stadt unseres Gottes, Gott erhält sie ewiglich. Gott erhält die Stadt Jerusalem. Was ist gewesen, als die Stadt gefallen ist? Sogar zweimal, jeweils am 9. Av. Also 587 und 70 nach Christus. Was war da? Da haben sie sich nicht mehr auf Gott verlassen. Also irgendwie äußerlich schon, aber halt doch nicht. Weil zu Jeremias Zeiten haben sie sich auf die anderen Götzen verlassen und zu Jesu Zeiten oder halt nach Jesu Zeit haben sie gesagt, nee, wir wollen deinen Propheten nicht. Und haben sich dann auch wieder nicht auf Gott verlassen, dass Gott tatsächlich den richtigen Propheten schickt. Aber Gott hält die Stadt trotzdem ewiglich. Also selbst wenn die Stadt zwischendurch wieder zerstört war, sie ist trotzdem wieder aufgebaut worden. Immer und immer wieder. Das bedeutet auch aufbauen und erhalten. Gott, wir gedenken deiner Güte in deinem Tempel. Also die Güte, um deren Willen Gott uns auch erlösen soll. Psalm 44. Gott, wie ist dein Name? Wie der Name, so ist auch dein Ruhm bis an der Welt enden. Also der Name halt, der Höchste. Und der Ruhm, der ist genauso wie der Name. Also Gottes Name ist Programm und dessen kann man sich dann auch rühmen. Dessen kann sich Gott dann auch rühmen. Dass er der ist, der er ist. Er ist mein Erlöser. Er ist mein Versorger. Er ist mein Heiland. Er ist mein Arzt. Er ist mein Friede. All das, das ist sein Name und das ist dann auch sein Ruhm. Dessen kann man sich rühmen. Wir können uns dessen bei Gott rühmen und dessen kann sich Gott auch rühmen. Weil er sagt, das bin ich und darum mache ich das auch. Deine Rechte ist Vollgerechtigkeit. Also die rechte Hand Gottes ist Vollgerechtigkeit. Übrigens, die Gerechtigkeit, die Gott hergestellt hat, ist, als er am Kreuz hing in Jesus. Da war seine Hand komplett voll der Gerechtigkeit, die er uns dann gegeben hat. Dessen, also das Gottes Name ist wieder Ruhm, dass er bis an die Welt enden ist, also auch bis zu uns gekommen. dass die Hand voll Gerechtigkeit ist, dessen soll sich der Berg Zion freuen. Dass Gott halt so gerecht ist. Und dass er die Stadt auch beschützt und alles. Und die Töchter Juda, also die Töchter bedeutet alle Städte, seien fröhlich, weil du Recht richtest. Recht richten bedeutet, wer sich zu Gott hält, der bekommt Gottes Schutz und Verheißung. Wer sich nicht zu Gott hält, der muss halt die Konsequenzen tragen. Zieht um Zion herum und umschreitet es, zählt seine Türme. Habt gut Acht auf seine Mauern, durchwandert seine Paläste, dass ihr Nachkommen davon erzählt. Mauern, Türme, passt alles mit den Toren auch zusammen, also mit Nehemia. Guckt mal gerne, was ich dazu gesagt habe. Entweder nochmal auf der Homepage oder bei YouTube habe ich das auch reingestellt. Da habe ich sogar eine extra Playlist von Mauern und Toren. Einfach, weil das auch nochmal ganz wichtig ist, zu gucken, was kommt denn bei mir rein und was soll bei mir reinkommen und was auch nicht und überhaupt. Die Stadt umschreiten, um zu gucken, was ist denn bei der Stadt. Also auch, das haben übrigens Nehemia und Esra auch gemacht, die haben die Stadt umschritten. So ist halt so, dass sie bei der einen Seite angefangen haben und dann sind sie in zwei Gruppen gegangen und sind halt aus der Stadtmauer umhergezogen. Das passt genau zu dem. Also da dürft ihr euch das auch mal anhören. Das müsste hier Nehemia Kapitel 10 sein, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Guckt einfach mal nach. Das ist relativ schnell zu finden. Aber auch von außen, sonst kann man drumherum ziehen und sagen, okay, was ist denn bei dieser Stadt eigentlich so besonders? Und dann tatsächlich auch die einzelnen Tore angucken. Was bedeuten die? Was bedeuten die Mauern? Was bedeuten die Türme, die eben auch bedeuten, man guckt weit heraus und es ist zum als Zuflucht und alles gedacht. Und dass ihr den Nachkommen davon erzählt. Warum den Nachkommen davon erzählt, das hängt noch bei zum Beispiel Psalm 44. Gott, wir haben es mit unseren Ohren gehört, unsere Väter haben es uns erzählt, was du getan hast zu ihren Zeiten in den alten Tagen. Und so weiter. Und übrigens dann am Ende mit dem Wohlgefallen, der auf den Vätern war. Den Nachkommen erzählen hat auch nochmal mit dem von Abraham zu tun, hatte ich damals auch dann erwähnt. Den Nachkommen erzählen, warum? Gott ist damals derselbe wie heute. Gott ist heute derselbe, wie er früher war und wie er einmal sein wird. Oder wie die Zeit immer später sein wird. Gott ist genau derselbe. Er ist der war und der ist und der kommt übrigens. Nicht der sein wird. Er ist immer derselbe. Das heißt, ich kann von ihm auch immer wieder dasselbe erwarten. Der Einzige, der sich verändert, bin ich. Und wenn es gut läuft, verändere ich mich durch mein Denken mehr zu dem, wer ich eigentlich doch schon bin in Jesus. So. Das habe ich jetzt schon gehabt. Wahrlich, das ist Gott, unser Gott für immer und ewig. Er ist, der uns führt. Also, das ist Gott, unser Gott. Wer ist dieser Gott? Der all das Große gemacht hat. Der sich zu Jerusalem hält. Obwohl die Stadt ihm auch sowas von oft in den Hintern getreten ist, obwohl ihn diese Stadt selber rausgeschmissen hat, und verworfen hat und ans Kreuz gehängt hat. Unser Gott ist es trotzdem. Für immer und ewig. Der Gott, der Mensch geworden ist, der über Jerusalem geweint hat, weil er sie eigentlich schützen wollte, wie eine Henne ihre Küken unter die Federn nimmt. Und dann aber auch zu wissen, ich bin bei Gott geborgen, weil Gott mich beschützt hat und weil er trotzdem treu ist, obwohl ich ihn immer wieder so behandle. Er ist, der uns führt. Da kommt nochmal dieses schöne Hirtenthema mit hinein. Gott ist der Hirte Israels, er ist auch mein Hirte, weil ich eben neu in Israel bin. Und er führt mich mitunter nicht genau an die Stelle, wo ich denke, er führt mich genau dorthin, wo ich hin soll, aber mitunter einen Umweg. Und dann gilt es wieder Gott zu vertrauen, dass ich in seinem Schutz drin bleibe und sage, ich verstehe nicht, warum du mich gerade hier lang führst, aber ich vertraue dir, dass du alles richtig machst. Du bist mein guter Hirte, du führst mich auf rechter Straße um deines Namens willen und du kannst es dir nicht leisten, mich falsch zu führen und mir nicht das zu geben, was du mir versprochen hast. Daran festhalten. Wunderbar, ich habe 2 Psalmen geschafft. Mal gucken, ob ich nächstes Mal auch wieder 2 schaffe. Aber ich gebe mir Mühe. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du uns führst. Und dass wir das immer wieder merken dürfen, auch wenn wir es irgendwie doch nicht spüren. Stärk du uns da drin und lass du uns daran festhalten, dass wir in deinem Schutz uns geborgen wissen. Amen.